Er war stark übergewichtig, bevor er diese Erkrankung entwickelt hat und hat stark Gewicht abgenommen. Ich glaube, an die 20 Kilogramm hat er über die Zeit Gewicht verloren. Bei dem Patienten haben wir gesehen, dass passend zu seiner Beschwerdeschilderung die Schluckmuskeln schwach waren. Deswegen insbesondere bei der Testung von festerer Kost, bei der Testung von Brot, erheblich Speisereste im Rachen zurückgeblieben sind und nur durch viel Mühe von ihm in die Speiseröhre abgeschluckt werden konnten. Das Typische, was die erzählen, ist, wenn man dann morgens früh zur Visite kommt, dann, Mensch, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder ein Brötchen mit Kruste essen konnte.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Rainer Jevers, neurologischer Chefarzt am Klinikum Osnabrück. Er ist Experte für die Diagnose und Therapie von Schluckstörungen. Heute sprechen wir über einen Patienten, der über viele Jahre hinweg immer mehr Probleme beim Essen bekam. Er verschluckte sich ständig, Fleisch und Brot bekam er so gut wie gar nicht mehr herunter. Jede Mahlzeit dauerte lange, weil er jeden Bissen mit viel Wasser herunterspülen musste. Und keiner hatte ihm bisher helfen können.
Ja, es ist ein 61-jähriger Patient, der ist hier in unsere Spezialsprechstunde für Schluckstörungen gekommen. Und deswegen, sein Hauptproblem war natürlich, er konnte nicht schlucken und das schon seit vielen Jahren. Er hat erzählt, dass er insbesondere, wenn er trockene und feste Sachen essen möchte. Ja, ich glaube, ein Thema war auch Fleisch, festes Fleisch, dass er das einfach nicht mehr gut runterbringt, dass ihm das im Hals hängen bleibt und dass er sich Sorgen macht, weil das jetzt schon seit einigen Jahren ging und eben zunehmend schlechter wurde. Dass er merkte, Mensch, jetzt ist Fleisch schwierig, jetzt als nächstes, dann gemerkt, Mensch, auch so mit Brot wird es komplizierter, ich esse nur noch Weißbrot. Und dann hat er sich auch so die Frage gestellt, naja, wenn das jetzt noch schlechter wird und ich dann auch dieses Brot nicht mehr essen kann, am Ende esse ich ja dann nur noch Brei. Und das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung.
Wenn das über Jahre ging, wie Sie sagen, und er immer weniger feste Nahrung zu sich nehmen konnte oder diese Schwierigkeiten hatte, da geht ja auch Lebensqualität verloren, ne? Wenn sich dann irgendwie die Nahrung und der Genuss von Nahrung einschränkt. Hat er erzählt, wie sich sein Gewicht verändert hat, wie sich sein Leben oder überhaupt das Thema Essen verändert hat, wenn man da immer, oh, da habe ich Schwierigkeiten, da habe ich Probleme, da habe ich vielleicht ein bisschen Angst vor. Was hat er Ihnen erzählt?
Ja, Frau Geißler, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Natürlich ist ja für uns ist ja Essen mehr als einfach nur Energieaufnahme, sondern Essen hat was mit Genuss zu tun, Essen findet in Gesellschaft statt. Und in der Tat hat dieser Patient alle Facetten einer schweren Schluckstörung, die man haben kann, auch berichtet und darunter gelitten. Das eine ist tatsächlich der manifeste Gewichtsverlust. Also er war stark übergewichtig, bevor er diese Erkrankung entwickelt hat und hat stark Gewicht abgenommen. Ich glaube, an die 20 Kilogramm hat er über die Zeit Gewicht verloren. Zunächst unbemerkt und auch vielleicht gar nicht unwillkommen, aber dann hat er gemerkt, Mensch, wenn das so weitergeht, ist es ein großes Problem. Was ihm noch mehr zugesetzt hat, war aber in der Tat, dass er dadurch, dass das Essen für ihn so beschwerlich wurde, dass er so lange kauen musste, dass er zum Essen immer trinken musste, dass er sich viel räuspern musste, sich viel verschluckt hat, immer husten musste, dass er zunehmend vermieden hat, in Gesellschaft zu essen, mit Freunden essen zu gehen, Geburtstag zu feiern, wo es dann was zu essen gibt, dass er zunächst bei der Auswahl seiner Speisen zurückhaltend wurde und zuletzt gar nicht mehr in Gesellschaft gegessen hat, sondern für sich alleine versucht hat, irgendwie Nahrung, Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Wie muss man sich denn dieses Verschlucken vorstellen? Sie haben ja gerade schon angesprochen, viel Wasser dazu trinken, damit es irgendwie besser funktioniert. Husten, wo landen denn oder landeten bei diesem Mann denn, ich sag mal, die Essensbissen oder die Bröckchen? Ja, also wo kann das noch hingeraten, das Essen?
Also bei so ganz grundsätzlich, wenn man überlegt, wie Schluckstörungen zu charakterisieren sind und was die Probleme beim Schlucken ist, dann unterscheidet man zwei Phänomene. Das eine Phänomen ist, dass Patienten einfach Kost nicht mehr in die Speiseröhre transportiert kriegen oder nur noch beschwerlich in die Speiseröhre transportiert kriegen, dass also Reste im Rachen hängen bleiben und nur durch Mühe abgeschluckt werden können. Das zweite, was Patienten quält und was auch für Außenstehende unmittelbar auffällig ist, ist, dass Nahrungsbestandteile eben in den Atemweg, in den Kehlkopf und dann auch in die Luftröhre und in die Lunge gelangen. Das ist das, was wir unter Verschlucken verstehen. Darauf reagieren Patienten eben mit Husten, mit Räuspern, um den Atemweg, um die Luftwege wieder frei zu bekommen. Und beides hat der Patient in der Vorgeschichte, wie er mir das erzählt hat, beide Phänomene hat er darunter gelitten.
Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn jetzt so Essensbröckchen oder Essensreste in die Lunge gelangen? Und ist das bei diesem Mann auch eingetreten? Das hat ja weitreichende Folgen.
Genau. Sehr richtig. Neben dem Problem, dass man nicht genug isst und dann Gewicht abnimmt, das war ja bei den Patienten, diese Komplikation ist bei den Patienten ja eingetreten, ist die zweite sehr gefürchtete Komplikation, dass durch das Verschlucken Lungenentzündungen auftreten. Das nennt man Aspirationspneumonie. Und in der Tat hat der Patient, das war zu dem Zeitpunkt, als er zu uns kam, tatsächlich, glaube ich, auch schon wieder ein gutes Jahr her, hat dieser Patient in der Vorgeschichte auch schon eine durch Verschlucken, also durch eine Aspiration bedingte Lungenentzündung gehabt, die im Krankenhaus mit Antibiotika behandelt werden musste.
Werbung.
Hallo, ich bin Annika Geißler vom Stern-Podcast Die Diagnose. Weißt du eigentlich, wie sicher dein Laptop vor Cyberangriffen ist? Oder wie geschützt dein Smartphone wirklich ist, wenn du im öffentlichen WLAN surfst? Die Wahrheit ist, ohne zuverlässigen Virenschutz und VPN machst du dich angreifbar. Aber die Lösung ist einfach. NordVPN bietet dir die All-in-One-Sicherheitslösung gegen Online-Bedrohungen mit dem integrierten Antivirus der neuesten Generation. Viele Antivirenprogramme werden erst dann aktiv, wenn sich die schädliche Datei schon auf deinem Gerät befindet. NordVPN fängt die Bedrohung schon proaktiv an der Quelle ab. Die App identifiziert gefälschte Online-Shops, blockiert betrügerische Websites und erkennt Phishing-Links. So verhindert sie Angriffe, bevor sie überhaupt starten. Mit umfassendem Schutz, ohne Aufwand, egal wo und wann. Mit NordVPN schützt du dich nicht nur gegen Betrug im Netz, den Download von Malware, nervige Online-Tracker und lästige Werbung. Du surfst schneller und mit mehr Privatsphäre. Außerdem warnt dich der Dark Web Monitor vor geleakten Daten auf versteckten Online-Marktplätzen, damit du genug Zeit hast, deine Passwörter zu erneuern und dein digitales Zuhause zu sichern. Schütze bis zu 10 Geräte, egal ob Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart TV. Nutze die umfassende KI-gestützte Sicherheitslösung von NordVPN in nur einem Abo. Upgrade deine Online-Sicherheit mit einer All-in-One-Sicherheits-App. Sichere dir jetzt den exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate unter www.nordvpn.com/diagnose. Risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN. Nochmal ganz kurz auf diesen sozialen Aspekt zurückzukommen, das stelle ich mir ja irgendwie traurig vor, wenn man das so sagen kann. Also man möchte nicht mehr mit Freunden essen gehen, das ist peinlich, man geht nicht mehr in ein Lokal, weil da könnte was, ein Zwischenfall passieren oder die haben keine Suppen oder keinen Joghurt oder so. Da sitzt man ja dann irgendwann einsam, allein daheim, wenn man nicht eine Familie hat, die das alles toleriert.
Ja, genau das ist richtig und genau das ist das Phänomen, was zu beobachten ist. Und das ist so häufig bei schluckgestörten Patienten und Schluckstörungen sind tatsächlich ohnehin ein so häufiges Begleitphänomen, Begleitsymptom von Erkrankungen, von ganz unterschiedlichen Erkrankungen, dass in Studien schon gezeigt wurde, dass neben den klinischen Endpunkten, also neben den klinischen Komplikationen, Gewichtsabnahme und Lungenentzündung, die soziale Isolation, der Rückzug, die depressive Reaktion auf dieses Phänomen zu den wirklich klassischen und häufigen Komplikationen von Dysphagien gehören. Das ist genau richtig.
Sie sagten ja, der Patient hatte das schon seit einigen Jahren. In den Jahren hat er ja wahrscheinlich nicht nichts getan. Vermutlich war er bei Medizinerinnen und Medizinern und da hat sich Fachleute gesucht, die ihm vielleicht weiterhelfen hätten können. Was ist denn da rausgekommen? Hat er Ihnen darüber was erzählt?
Ja, der Patient hatte tatsächlich einen ganzen Stapel auch an Vorbefunden mitgebracht, an Voruntersuchungen, die aber die Erklärung für seine Schluckstörung halt nicht zutage gefördert haben. Und so dass er eben auch aus dem Grund verzweifelt war, war er eben bei Fachärzten verschiedener Fachrichtungen und eine Diagnose konnte nicht gestellt werden, deswegen konnte natürlich auch keine Therapie versucht werden. Und er erlebte dann eben, also wie einfach die Symptome, die Beschwerden über die Zeit immer schlechter wurden. Natürlich hatte er dann auch, nachdem er diagnostische Anstrengungen unternommen hat, Ärzte aufgesucht hat, irgendwann auch dann ein bisschen Antrieb verloren, sich wieder in ärztliche Behandlung zu begeben und hat im Prinzip, glaube ich, dann durch Zufall von der Möglichkeit dieser Sprechstunde erfahren und hat darüber dann den Kontakt gesucht und ist dann so bei uns gelandet.
Was haben Sie denn in so einem Fall für Differentialdiagnosen im Kopf? Das können ja viele Grunderkrankungen sein.
Ja, also bei langsam zunehmenden Schluckstörungen kommen eine Vielzahl von Erkrankungen in Betracht. Natürlich, ich bin Neurologe. Ich konzentriere mich natürlich auf neurologische Krankheitsbilder, also Erkrankungen des Gehirns, Erkrankungen der peripheren Nerven, also der Nerven, die von dem zentralen Nervensystem entsprechen, Erkrankungen der Übertragung des Nervenimpulses von dem Nerv auf den Muskel und Erkrankungen der Muskulatur selbst kommen in Betracht. Daneben sind aber auch also Tumorerkrankungen denkbar, also die Passage der Speise einfach beeinträchtigen. Im gesamten Gastrointestinaltrakt können eben zu Schluckstörungen führen. Aber auch physiologische Alterungsprozesse können das Schlucken schwierig machen. Das ist natürlich bei einem Patienten in diesem Alter eher unwahrscheinlich gewesen. Letztlich muss man auch an Medikamentennebenwirkungen denken. Es gibt Medikamente, die das Schlucken erheblich beeinträchtigen. Dafür gab es bei diesem Patienten allerdings keine Hinweise.
Und wenn er einen Schlaganfall gehabt hätte, wo das ja auch auftreten kann, das wäre ja, glaube ich, so ein Ereignis gewesen, das wäre nicht einfach so schleichend über Jahre passiert, sondern ein Ereignis, Schluckbeschwerden und die treten auf. So war es ja bei ihm nicht. Das war ja ein anderer Verlauf.
Ja, mit Schlaganfall sagen Sie wirklich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil in der Tat der Schlaganfall, also eine akute Durchblutungsstörung des Gehirns, die häufigste Ursache für Schluckstörungen überhaupt ist. Deswegen ist es gut, wenn man Thema Schluckstörung hört, auch an einen Schlaganfall zu denken. In diesem Fall ist es aber tatsächlich so, dass der Krankheitsverlauf, also langsam, also schleichender Beginn, langsam zunehmende Beschwerden, sicher gegen einen Schlaganfall als Ursache spricht. Dennoch, und das ist bei dem Patienten natürlich in der Vorgeschichte auch passiert, ist es richtig, bei so einem Patienten einmal das Gehirn mit adäquaten bildgebenden Verfahren, also Computertomographie oder Kernspintomographie, zu untersuchen, um eine zentrale Ursache der Schluckstörung auszuschließen. Das war bei dem Patienten schon sehr früh im Krankheitsverlauf passiert.
Was hatten Sie denn nun für eine Idee, nachdem Sie das alles schon im Hinterkopf durchgearbeitet oder ausgeschlossen haben in Ihren Gedanken? Was war so Ihre Vermutung?
Ja, also wir denken und ich denke bei Patienten mit langsam progredierenden Schluckstörungen immer an Erkrankungen der peripheren Nerven und vor allem auch der Muskeln. Das Erste, was wir dann aber tatsächlich machen, nachdem wir ausführlich mit dem Patienten gesprochen haben, um die Symptome richtig zu verstehen, die Krankheitsschwere gut einordnen zu können, ist tatsächlich, dass wir uns einen Überblick vom Störungsbild erstmal machen. Also ist gar nicht so, natürlich habe ich, wenn ich den Patienten höre, schon immer Ideen, es könnte dieses oder jenes sein. Aber ich versuche dann überhaupt nicht voreingenommen zu sein, sondern einfach erstmal die Untersuchung in also unserer Sprechstunde zu machen, das Störungsbild, was genau funktioniert beim Schlucken nicht. Sie hatten das eingangs ja auch schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Es gibt verschiedene Probleme, die das, wie sich Schluckstörungen bemerkbar machen können. Was ist bei dem konkreten Patienten das Problem? Weil das Störungsmuster leitet einen dann wirklich sehr in den differenzialdiagnostischen Überlegungen. Und das war bei uns dann auch tatsächlich das nach der gründlichen Anamnese, nach dem Patientengespräch, das Erste, was wir gemacht haben.
Und welche spezielle Untersuchung wenden Sie da an zum Beispiel?
Ja, also in der Sprechstunde machen wir immer eine flexible endoskopische Evaluation des Schluckaktes. Es ist ein langes Wort für eine eigentlich einfache Untersuchung. Bei dieser Untersuchung gehen wir mit einem dünnen Endoskop, das hat einen Durchmesser von ungefähr 3 mm, durch die Nase bis in den Rachen. Und von dort aus Das ist jetzt, wenn man das nicht jeden Tag sieht, ein bisschen schwer sich vorzustellen. Aber von dort aus hat man einen wunderbaren Überblick über den Eingang in den Atemweg, also in den wunderbaren Überblick über den Kehlkopf und über die Rachenmuskeln, die ja fürs Schlucken sehr wichtig sind, und den Eingang in die Speiseröhre. Wir stellen also diese wichtige Region dar. Dann machen wir Funktionsuntersuchungen. Also wir schauen bei bestimmten Aufgaben, die der Patient bekommt, zum Beispiel I zu sagen oder Paul zu sagen, wie die entsprechenden Muskeln funktionieren. Und danach bekommt der Patient ganz systematisch verschiedene Konsistenzen, also Pudding, Wasser, feste Kost, Brot mit und ohne Rinde und Placebo-Tabletten zu schlucken. Und wir schauen, wie das geht, wo es Probleme gibt, und leiten dann aus dem, was wir sehen, ab, welche Muskeln oder welche Bewegungsabläufe gestört sind, und denken dann darüber nach, welche Krankheiten hierfür verantwortlich sein könnten.
Sie haben das so schön aus der ärztlichen Sicht gerade erzählt, was Sie sehen können und was man da für einen Überblick hat. Wie ist das denn für den Patienten oder die Patientin? Ich erinnere mich, es gibt manchmal dann so betäubende Rachensprays. Ich glaube, die schmecken nach Banane. Oder wenn ich mir vorstelle, so ein Schläuchlein mit Kamera dort eingeführt zu bekommen, dann würde man denken, das ist vielleicht gar nicht so angenehm. Wie machen Sie das, dass der Patient das ganz gut erträgt?
Also Sie haben recht, dass man, wenn man Untersuchungen macht, natürlich vor allem darüber nachdenken muss, ob das für den Patienten auszuhalten ist oder nicht. Das ist bei dieser Untersuchung tatsächlich schon sehr gut untersucht worden. Ich sehe das natürlich in meiner täglichen Praxis immer wieder. Aber man kann wirklich sagen, das ist, auch wenn es sich schlimm anhört, überhaupt keine schlimme Untersuchung. Die Corona-Pandemie war furchtbar. Aber bei der Corona-Pandemie haben wir alle erfahren, wie es ist, wenn man einen dünnen Gegenstand durch die Nase steckt. Das ist unangenehm, aber die Nasen, also der Weg durch die Nase, ist das eigentlich Unangenehme. Wenn man den hinter sich hat und das Endoskop sicher und stabil im Rachen platziert hat, dann ist das Schlimmste geschafft. Und dann kann man die Patienten oder lassen sich die Patienten wirklich ohne weiteres 15 Minuten untersuchen, sprechen mit einem die ganze Zeit, gucken mit uns zusammen auf den Monitor. Die sehen also selber, was bei ihnen im Rachen passiert, entwickeln ein erstaunliches Verständnis für ihre eigene Störung. Bei Patienten mit chronischen Schluckstörungen, die das öfter schon gesehen haben, ist es möglich, so auch therapeutische Manöver unter direkter Sicht zu trainieren, sodass ich sagen muss, es hört sich komisch an, es hört sich befremdlich an. Man kann denken, Mann, ist das denn für mich überhaupt tolerabel? Die Wirklichkeit ist tatsächlich, es gibt kaum Patienten, die das nicht aushalten. Es gibt einige Patienten, die haben einen derart starken Würgereiz, der ja wirklich unwillkürlich ist. Da kann keiner was für, dass die Untersuchungsdauer limitiert ist. Aber es ist eine Rarität, dass man mit dieser flexiblen endoskopischen Untersuchung das Schlucken nicht vernünftig untersuchen kann.
Was haben Sie denn bei dieser Spezialuntersuchung gesehen?
Genau, bei dem Patienten haben wir gesehen, dass passend zu seiner Beschwerdeschilderung die Schluckmuskeln schwach waren. Deswegen insbesondere bei der Testung von festerer Kost, bei der Testung von Brot, erheblich Speisereste im Rachen zurückgeblieben sind und nur durch viel Mühe von ihm in die Speiseröhre abgeschluckt werden konnten. Als spezifischen Befund für eine bestimmte Krankheit, und das war für uns dann wirklich schon direkt so ein Hinweis, in welche Richtung wir weitergucken mussten, haben wir gesehen, dass sich diese Reste unmittelbar oberhalb der Speiseröhre, unmittelbar oberhalb des Eingangs der Speiseröhre angesammelt haben. Sodass unser Verdacht war, Mensch, es muss sich hier um eine Krankheit handeln, bei der die Öffnung der Speiseröhre, die Speiseröhre muss beim Schlucken aufgehen, um den Bolus mitzunehmen, und ansonsten ist die Speiseröhre nämlich zu, dass es mit dieser Öffnung der Speiseröhre ein relevantes Problem gibt.
Und worauf war dieser Fakt oder dieses Phänomen hinweisend, wenn Sie sagen, naja, das war schon ziemlich deutlich und ziemlich klar, in welche Richtung das die bezüglich der Diagnose dann geht?
Genau, wenn wir sowas sehen bei Patienten, dann denken wir immer als allererstes, dass der Patient eine chronisch verlaufende Entzündung der Muskeln hat. Es gibt verschiedene chronisch verlaufende Entzündungen der Muskeln, drei große Gruppen. Eine von diesen drei Muskelentzündungen ist besonders häufig mit Schluckstörungen assoziiert und hat also tatsächlich bei einer relevanten Zahl von Patienten dann auch die Schluckstörung als einziges Symptom. Weil man sich ja wundert, Muskeln haben wir ja am ganzen Körper. Wieso ist es denn so, dass nur diese Schluckmuskeln betroffen sind? Und tatsächlich gibt's das. Und das erklärt auch, warum die Diagnosestellung so schwierig ist. Wenn man dann als Neurologe denkt, der hat eine Muskelkrankheit, ich untersuche die Muskeln, an die ich gut rankomme, am Arm, am Bein, mit modernster Technik, dann sind die erstmal in Ordnung. Und die Krankheit manifestiert sich eben in diesen Fällen nahezu isoliert an den Schluckmuskeln. Das erklärt die schwierige Diagnosestellung.
Und wie heißt diese Krankheit genau?
Also diese eine der drei Muskelentzündungen heißt Einschlusskörperchenmyositis. Also Einschlusskörpermuskelentzündung ist ein Krankheitsbild, das tatsächlich im Laufe des Lebens häufiger wird. Das betrifft jüngere Menschen selten, ältere Menschen eben dann häufiger. Ist aber auch bei älteren Menschen eine seltene Krankheit, ist also insgesamt eine seltene Krankheit. Und daneben gibt es eben die Polymyositis und die Dermatomyositis, die etwas häufiger sind und auch andere Muskelgruppen häufiger betreffen.
Und das ist ein sehr interessanter und langer Name. Wie kommt dieser vor? Also Myositis haben wir verstanden, Muskelentzündung und Einschlusskörperchen. Wo kommt das her?
Richtig, das ist tatsächlich ein Name, der aus der feingeweblichen Untersuchung, also aus der Histopathologie abgeleitet ist. Man sieht bei diesen Patienten, wenn man eine Muskelprobe gewinnt und einen betroffenen Muskel, einen von der Erkrankung betroffenen Muskel eben biopsieren konnte, in der feingeweblichen Untersuchung bei bestimmten Färbungen eben Strukturen, die wie so Einschlusskörper aussehen oder diesen Namen eben bekommen haben. Und deswegen heißt die Krankheit so.
Hm. Wie geht das denn weiter? Sie haben diesen Verdacht, Sie sehen dieses Muster oder Bild. Was passiert da genau im Rachen? Was passiert da genau an der Speiseröhre? Muss man dann nochmal eine Biopsie oder sozusagen eine kleine Probe woanders nehmen, um das wirklich zu beweisen? Reicht nur dieser Blick da in die Innereien noch nicht aus?
Nee, genau, das reicht nicht aus. Wenn man in diesem Fall oder in vergleichbaren Fällen ist der Weg immer der gleiche. Wir veranlassen weitere Untersuchungen. Wir untersuchen alle Muskeln des Körpers mit Kernspintomographie. Wir machen das, was Neurologen ja wirklich gerne machen, neurophysiologische Diagnostik. Also wir untersuchen die Muskeln mit neurophysiologischen, also mit Stromverfahren sozusagen. Wir nehmen Blut ab, weil die Muskelentzündung sich, je nachdem, um welche es sich handelt, auch mit ganz bestimmten Antikörpern, mit dem Nachweis bestimmter Antikörper assoziiert sind. Wir untersuchen den Schluckablauf auch noch mit anderen Verfahren, mit einem röntgenbasierten Schluckverfahren. Wir machen eine Magenspiegelung oder lassen von unseren Gastroenterologen eine Magenspiegelung machen, machen eine Druckmessung des Schluckablaufes. Also ganz, ganz viele weitere diagnostische Schritte stehen dann an. Und der letzte diagnostische Schritt, auch das haben Sie gerade also völlig zu Recht gesagt, der letzte diagnostische Schritt ist dann natürlich im Idealfall die Entnahme einer Muskelprobe. Und hier zielen wir dann auf einen Muskel, bei dem wir in den anderen, mithilfe der anderen Untersuchungen, vor allem mit der Kernspintomographie gesehen haben, dass hier möglicherweise auch andere Muskeln erkrankt, zwar nicht klinisch, der Patient merkt das nicht, aber eben doch manifest erkrankt sind, sodass, wenn man eine Probe entnimmt, die Chance, dass wir dort etwas sehen, relativ groß ist. Das haben wir bei den Patienten tatsächlich gemacht und in dem Fall war es auch so, dass wir diese Einschlusskörper nachweisen konnten und wir konnten auch spezifische Antikörperprofile nachweisen.
Und kann man dann Medikamente geben und dann ist alles wieder gut? Das wäre ja eine Hoffnung.
Genau, ich sag immer dem Patienten, aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen, naja, das, was der Patient am Ende will, ist ja nicht, dass wir 20 Untersuchungen machen, sondern der möchte, dass es ihm wieder besser geht, der möchte behandelt werden. Und die Therapie der Einschlusskörperchenmyositis ist tatsächlich, muss man sagen, sehr schwierig. Also die medikamentöse Therapie ist sehr schwierig. Es gibt die Möglichkeit, gerade bei Patienten, bei denen die Schluckstörung sehr im Vordergrund steht, eine Infusionsbehandlung mit Antikörpern, mit Immunglobulin, das ja auch Antikörper sind, mit Immunglobulin zu machen, die krankmachende Antikörper binden sollen. Der Effekt auf also eine Besserung der Schluckstörung ist alleine durch diese Therapie nicht zu erwarten. Man versucht dadurch, das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Das, was wir machen, um die Schluckstörung spezifisch zu behandeln, ist tatsächlich, ist auch bei diesem Patienten erfolgt, dass wir den Eingang in die Speiseröhre, der eben ja dieses Passagehindernis darstellt, da bleibt dann die Speise einfach hängen, dass wir den im ersten Schritt aufdehnen. Oder unsere Gastroenterologen dehnen diesen Bereich auf, indem sie dort in Kurznarkose einen Ballon platzieren, den aufpusten und eben ja den Speiseröhreneingang so weiten.
Und das hält dann eine Weile? Wird das wieder enger? Was ist bei diesem Patienten passiert oder was kennen Sie auch von anderen Patientinnen und Patienten? Wie sind da die Verläufe?
Grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten Patienten ein unmittelbares ansprechen, auf diese Behandlung merken. Also die merken wirklich am Tag nach der Dilatation, nach der Erweiterung des oberen Speiseröhrenschließmuskels, merken die, dass das mit dem Essen besser geht. Das Typische, was die erzählen, ist, wenn man dann morgens früh zur Visite kommt, sagen die, Mensch, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder ein Brötchen mit Kruste essen konnte. So war bei dem Patienten auch. Er konnte tatsächlich zum ersten Mal wieder relativ beschwerdearm ein Brötchen mit Kruste essen und hat das Brötchen auch in einer für ihn sehr akzeptablen Zeit, eben nicht eine halbe Stunde, sondern so, was man halt so braucht, vielleicht ein bisschen länger, 5 bis 10 Minuten, kauen und schlucken können. Dann ist es natürlich wichtig, Sie haben darauf angesprochen, wie lange hält diese Behandlung. Dann ist es wichtig, Verlaufsuntersuchungen zu machen, den Patienten also wiederzusehen in 3 bis 6 Monaten, um zu schauen, ob der Therapieeffekt anhält oder ob eine erneute Dilatationsbehandlung gegebenenfalls erforderlich ist. Meine Erfahrung ist, dass nachdem fast alle Patienten von der erstmaligen Dilatation profitieren, es einen Teil der Patienten gibt, die relativ schnell eine erneute Behandlung brauchen, mit dann auch wiederum variablen Behandlungsergebnis und aber auch ein relevanter Teil der Patienten eine dauerhafte Besserung schon von der eher einmaligen Ballondilatation erfährt. Das wissen wir vorher nicht, deswegen sind Verlaufsuntersuchungen halt entscheidend.
Gibt es danach noch einen anderen Eingriff oder eine andere Behandlung, wenn man sagt, das haben wir jetzt schon 3-mal gemacht mit diesem Ballon, kehrt immer wieder, hält nicht mehr so lange, was machen Sie denn dann als nächstes?
Genau, die bei Patienten mit wirklich nur kurzer Beschwerdelinderung mit wiederholten Ballondilatationen ist es dann tatsächlich richtig, über eine also definitive Therapie auch nachzudenken durch eine Durchtrennung der entsprechenden Muskelgruppen. Das wird Myotomie genannt und wird eben von chirurgisch tätigen Kollegen, von Chirurgen, von Hals-Nasen-Ohrenärzten gemacht. Auch das ist kein Eingriff, der oft stattfindet, also für diese Indikation. Auch da muss man genau gucken, wo ist der Spezialist, der mir diesbezüglich weiterhelfen kann.
Sie haben diesem Patienten, so haben wir es im Vorgespräch besprochen, auch am Ende Logopädie verschrieben oder angedeihen lassen, weil sich die Sprache auch ändert oder geändert hat oder weil sich dann dadurch was stärkt oder was verbessert, das habe ich noch nicht so ganz genau durchdrungen.
Ja, in der Tat muss man sagen, haben Sie recht und es ist gut, dass Sie das ansprechen. Diese Patienten bekommen selbstverständlich alle und zwar also vom ersten Moment an sozusagen, also in dem Moment, wo wir den Patienten in der Sprechstunde sehen und sehen, er hat ein Problem mit der Muskelkraft und denken, es könnte zum Beispiel eine Myopathie, eine Muskelerkrankung sein, eine entzündliche Muskelerkrankung. Von Anfang an verordnen wir diesen Patienten natürlich eine logopädische Übungstherapie, um Muskelkraft zu erhalten, Muskelkraft wiederzugewinnen. Das ist eine Dauerbehandlung. Sehr, sehr gut, dass Sie es ansprechen. Das ist eine Dauerbehandlung, die konsequent weiterverordnet werden muss und eine ganz, ganz relevante Ergänzung zu der einmaligen oder zweimaligen instrumentellen Dilatation auch darstellt. Also Logopädie ist neben den anderen Behandlungsverfahren sicher einer der Hauptelemente der Behandlungsstrategie.
Und dem Patienten geht's bis heute gut? Haben Sie das nachverfolgen können?
Wie gesagt, also diese Patienten und so auch ihn sehen wir regelmäßig in unserer Sprechstunde. Natürlich in diesem Fall sind jetzt die Untersuchungsintervalle länger. Das ist jetzt, ich glaube, bei ihm sind wir jetzt bei 1-mal im Jahr angekommen, weil die Erkrankung eben also so stabil ist, das Beschwerdebild so stabil ist. Er ist nicht beschwerdefrei, natürlich nicht. Aber die Schluckstörung konnte derart gebessert werden, dass die Lebensqualität deutlich gebessert ist und er einfach mit seinem Leben wieder zufrieden ist. Ne?
Sie haben ja auch ein Buch über das Thema geschrieben, Verschluckt und ratlos. Das ist im Kohlhammer Verlag erschienen. Könnten Sie den Hörerinnen und Hörern abschließend ein Fazit mitgeben? Wir haben ja begonnen bei einem Patienten, der schon in Richtung Einsamkeit rutschte oder schon einsam zu Hause saß, weil er nicht mehr zu essen gehen wollte, nicht mehr ins Restaurant gehen wollte, weil das so eine Qual war. Das Ganze hatte sich über Jahre gezogen. Sie haben auch von Patienten erzählt, die das über 10 Jahre haben und keiner findet was und das wird immer schlimmer. Können Sie da einen Rat mitgeben, bezüglich Schluckstörungen, was Ihnen aus Ihren Sprechstunden, aus Ihrer Tätigkeit so am allerwichtigsten ist?
Ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist auch der Grund, warum dieses Buch erschienen ist, dass ja tatsächlich ein Wissenschaftsjournalist mit Input von Professor Warnecke und mir geschrieben hat, dass das Wichtigste ist, das Wissen über Schluckstörungen in der allgemeinen Bevölkerung zunimmt, damit natürlich auch unter den Ärzten und Ärzten, aber in der allgemeinen Bevölkerung, damit man eine Idee hat, dass, wenn ich nicht richtig schlucken kann, dass das einfach auch ein Krankheitssymptom ist und nicht eine Erscheinung von zunehmendem Lebensalter oder gar keinen Krankheitswert hat. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn das erstmal, also wenn man das erstmal weiß und sagt, Mensch, das ist wirklich eine Krankheit, das ist genauso wie wenn ich meinen Arm nicht mehr bewegen kann oder wenn ich akute Brustschmerzen habe oder schlecht Luft kriege. Alle Symptome, die ja dazu führen, dass man sich konsequent um ärztliche Behandlung bemüht, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Wir sehen im Moment in Deutschland ein zunehmendes Interesse auch unter den Ärzten und Ärzten an Schluckstörungen. Viele Fachrichtungen interessieren sich dafür und es gibt auch eine erfreuliche zunehmende Vernetzung über die einzelnen Fachgruppen hinaus. Also das, ich bin Neurologe, dass Neurologen zusammenarbeiten mit Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, mit Gastroenterologen, mit anderen Ärzten und Ärzten und Logopäden, die sich für das Thema interessieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil keiner kann das alleine, keine Fachrichtung kann das alleine regeln. Das müssen wir zusammen machen und wir müssen früh Patienten zusammen evaluieren und nicht erst, wenn wir alles gemacht haben, die nächsten fragen, sondern früh Patienten zusammen sehen und zusammen besprechen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.